Guten Morgen. Good morning. Glad I'm here. Bin froh, dass ich hier bin. Auch, dass ihr da seid. Und ja, Gott gebe, dass ihr etwas hört, was ihr vielleicht euch ermahnt oder ermutigt. Sehen wir mal. Also ich fange wie immer, nicht wie immer, aber fast wie immer mit einer Geschichte an. Und zwar von einem Ehepaar, lang verheiratet, dass sich das zusammen Saisonkarten hatte zum Fußballspiel. Und sie kamen immer zu jedem Heimspiel, saßen immer auf den gleichen Plätzen, haben natürlich die Leute um sich kennengelernt. Und dann war das Endspiel und der Mann war allein da. Und der Sitz neben ihm war leer. Und natürlich fragten die Leute, die umher saßen, wo denn die Frau wäre. Und leider, sagt der Mann, ist die Frau verstorben. Das tut uns furchtbar leid, haben die Leute gesagt. Aber warum hast du nicht irgendwie ein Familienmitglied oder vielleicht einen Freund mitgebracht, damit er das Endspiel mit dir anschauen kann? Und der Mann sagte, ja, das ging nicht, die sind alle bei der Beerdigung. Ja, komm, der ist doch gut, oder? Naja, auf alle Fälle. It was funny for me. I thought it was hilarious. But anyway. Heute geht's um Glauben. Also, ja, Technologie und Glauben. Vielleicht könnte man sagen, die Technologie, die viel, ja, vieles machen kann, aber eben uns nicht verändern kann. Und der Glaube oder beziehungsweise der Glaube an Gott, ein reeller Glaube an Gott, kann uns doch verändern. Zum Guten. Wenn wir es zulassen, wenn wir es wollen. Also, 2500 vor Christus entdeckte die Menschheit eine neue technologische, ein Fortschritt, ein neues Verfahren. Und was meint ihr, dass dieses war? Circa 2500 vor Christus, was war das? Ein großer Fortschritt in der Technologie. Bitte? Das Rad, glaube ich, kam vorher. Bitte? Kompass auch nicht. Bitte? Der Streitwagen war eine große technologische ein Fortschritt, aber das meine ich gar nicht, obwohl wir viel vom Streitwagen sprechen werden. Es war die Herstellung von Eisen. Eisen. Davor gab es Bronze. Bronze war nicht, hat man nicht oft gefunden. Und Eisen, Erz fand man überall. Es war sehr, sehr, ja, wie gesagt, man fand es überall. Und man konnte von diesem Eisen Waffen schmieden, die sehr stark waren, wie auch, wie sagt man, Werkzeuge. Das Schmelzen von Eisenerz, die Verarbeitung von Eisen zu Stahl, war etwas, was die Welt zu der Zeit veränderte. Wie auch den Krieg, wie auch die Streitwagen, weil diese konnten mit Eisen beschlagen werden, um sie zu verstärken. Und diese bewegliche Plattform mit 2 bis 3 Leuten, einer zum Lenken und die anderen 2 zum, oder der eine oder 2 zum Kämpfen, war ein, war auch ein Novum durch die Ägypter. Und diese Streitwagen konnten Fußsoldaten leicht flankieren und waren von Bogenschützen schwer zu treffen. Also für ein Heer, das nur aus Infanterie bestand, war es verheerend, waren diese Dinger verheerend. Die Philister lebten zur Zeit des Königs Sauls und da sind wir, circa 1000 Jahre vor Christus. Kann man das überhaupt sehen? Oder ist ja, doch. Also an der Küste entlang, wo es gelb ist, da haben sich die Philister angesiedelt, waren schon seit vielen Jahren dort, also nicht vielen Jahren, circa 200 Jahre, und haben immer wieder die Israeliten bekriegt, ins Landesinnere eingefallen und unterdrückt. Und das war schon während der Zeit der Richter. Und jetzt auch zur Zeit des Königs Sauls waren sie eine Riesengefahr. Es gab fortwährend Schlachten. In einer von diesen Schlachten wurde Saul und sein Sohn getötet. Aber ein paar Jahre davor gab es eine Schlacht in der Nähe von Michmas. Und ich glaube, habe ich da genau. Könnt ihr das sehen oder auch nicht so gut? Ja. Also, ich gehe mal ein bisschen auf die Seite. Michmas war eine Stadt nördlich von Jerusalem und in der Nähe von Gibea. Gibea war, wo der Saul seine Burg hatte. Also da wohnte Saul, das war sein, seht ihr das, Gibea? Hier und Michmas da oben, das sind nur circa 10 Kilometer entfernt. Und da kamen die Philister, um Saul anzugreifen. Wir lesen, die Philister versammelten sich, um gegen Israel zu kämpfen. Sie hatten 30.000 Streitwagen, 6.000 Reiter und so viel Soldaten wie Sand am Meer. Sie zogen hinauf und lagerten in der Nähe von Michmas, östlich von Bet Aven. Wie Sand am Meer ist natürlich eine Übertreibung, eine Redewendung, ein Idiom, um eine sehr große Anzahl anzugeben. Nicht wortwörtlich zu nehmen, auf alle Fälle. Es war ein großes Heer, das da kam. Und Israel war technisch und technologisch und numerisch unterlegen. Michmasch, das ist jetzt heutzutage, Michmasch gibt es immer noch, es war Berglandschaft, also bergig, was für Streitwagen tödlich war. Also Streitwagen konnten in dieser Berglandschaft nicht agieren. Und deshalb wurde dieser Vorteil von den Philistern nicht genutzt. Damals war im ganzen Land kein Schmied zu finden, denn die Philister sagten sich, ein Schmied, also ein Blacksmith, ein Eisenschmied, gab es zu der Zeit nicht, weil die Philister es nicht zuließen. Wenn irgendjemand eine Schmiede eröffnet hat, sind die Philister gekommen und haben diese kaputt gemacht. Also, die Hebräer, die Philister sagten sich, die Hebräer sollen sich keine Schwerter und Lanzen machen können. Alle Israeliten mussten zu den Philistern, wenn sich jemand eine Pflugschar, Hacke, Axt oder Sichel schmieden lassen wollte. Als es nun zur Schlacht kam, gab es im ganzen Heer, welches Saul und Jonathan folgte, weder Schwert noch Speer. Nur Saul und sein Sohn Jonathan hatten diese. Kein Eisen. Also die kamen mit, was weiß ich, was sie hatten, Sicheln und Pitchfork, also wie sagt man, Mistgabel und sonst irgendwas. Also sie hatten vielleicht auch ein paar Schwerter aus Bronze, wer weiß. Aber wie gesagt, die Gegend um Michmas war hügelig, nicht für Streitwagen geeignet und dennoch wusste Saul, dass sie diese Schlacht nur mit Gottes Hilfe gewinnen konnten. Und dies geschah. 40 Jahre nachdem König David, Saul und seine Söhne wurden in der Schlacht ein paar Jahre nach Michmasch getötet und der David wurde als König gesalbt. Und 40 Jahre später, als David starb, mit 70 Jahren, hat sich viel verändert. Die Nation war vereint. Das war sie vorher nicht. David hatte eine der stärksten Streitkräfte in der Region. Er hat die ganzen Nachbarstädte inklusive die Philister besiegt. Ja, und hat ein neues Reich geschaffen. Angefangen hat es, als er gegen Goliath und vielleicht das ist die nächste, gekämpft hat. Er hat gesagt, im Psalm 144 geschrieben bei David, gelobt sei Jahwe, mein Fels, er hat meine Hände den Kampf gelehrt und meine Finger den Krieg. David war eine, he was a killing machine, eine, wie sagt man auf Deutsch, bitte? Eine Kampfmaschine. Er war so, habt ihr den Film Achilles, also da gab es einen Film, wo da so ein Streiter war, der konnte alle umbringen, ja, oder der Gladiator oder sonst irgendwas. Auf alle Fälle, David war ja zeitlang Söldner bei den Philistern und hat sehr viel dazugelernt. Er war eine Kampfmaschine. Er hat persönlich, man sagt, Zehntausende von Leuten abgemurkst, getötet im Kampf. Er wurde zum größten Strategen, Feldherrn und Krieger, den Israel jemals hatte oder jemals haben würde. Zweitens war er ein Mann mit Charisma und außergewöhnlichen Führungsqualitäten. Seine Männer, seine Soldaten, folgten ihm und vertrauten ihm vollends. Er konnte die Stämme, die sich über Israel ausgebreitet hatte, konnte er vereinen und eine gemeinsame Richtung angeben. Und drittens war er ein sehr gläubiger Mensch. Er wusste, dass seine Fähigkeiten eigentlich Gottesgaben waren. Er wusste, dass Gott ihn befähigt hat. Und das fing schon damit an, wie gesagt, mit David und dem Goliath, den Hünen, den er als junger Mann mit einer Schleuder als Hirte besiegte, tötete. Kurz nachdem David zum König gesalbt wurde, hörten es die Philister und sie gingen und wollten ihn besiegen. Ich habe jetzt zwei verschiedene Passagen hingeschrieben, die könnt ihr selber durchlesen. Aber ihr seht, dass David Gott befragte, ob er angreifen sollte, was er tun sollte, wie er vor sich gehen sollte. Und was ihm Gott gesagt hat, wahrscheinlich durch Propheten, das tat er. Und er gewann jede Schlacht. Er war nicht nur ein begnadigter Krieger, ein Feldherr, auch war er gläubig, sehr gläubig und wusste, dass ihn Gott zum Sieg helfen würde. Er war ja natürlich auch Musiker und vielleicht die nächste Folie. Er schrieb den Psalm 20 und da steht: Manche setzen ihre Hoffnung auf Streitwagen, andere auf Schlachtrosse, aber wir setzen unsere Hoffnung auf den Namen Jahwes, unseres Gottes. Das Gleiche lesen wir übrigens im Gesetz Mose, da könnt ihr ja nachlesen. Doch es musste David klar sein, dass er eigentlich nur in dem Bergland gewinnen konnte. Er konnte nicht im Flachland, wo die Philister wohnten, konnte er nicht eine Schlacht gewinnen. Denn diese hatten Streitwagen und das war unmöglich, dass Davids Armee eine Chance hatte gegen sie. Doch durch seine Siege konnte er auch Schlachtwagen besitzen. Wir lesen, dass er diese erobert hat und diese benutzt hat. Wie viele wissen wir nicht genau, aber es war eine große Anzahl. Wir lesen, dass zum Beispiel sein Sohn Solomon 4000 Ställe hatte, um diese Streitwagen unterzubringen. Und jetzt konnte David auch im Flachland und den Ebenen Schlachten gewinnen und er besiegte alle umliegenden Nationen und das Königreich wurde immer, immer größer. Können wir mal die nächste bitte? Genau, also wenn ihr die zwei vergleicht, hoffentlich könnt ihr die, nee, kann man nicht sehen. Da hinten sieht man es, genau. Also wenn ihr das Königreich Sauls mit dem vom Königreich David vergleicht, dann seht ihr, dass das Königreich David sich von Ägypten bis an den Golf von Aqaba im Süden bis hinauf in Syrien zum Euphrat-Fluss sich expandierte. Und auch die Philister waren jetzt Untertanen des Davids. Aber das Problem war, obwohl seiner militärischen Erfolge, trotz seinem strategischen Denken, trotz der Streitwagen und Kampfrosse, trotz der Erweiterung seines Königsreichs, sah er sich mit persönlichen Problemen konfrontiert, die diese nicht lösen konnten. Er war erstens ein Mann des Blutes. Ein Mann des Blutes. Wie gesagt, er war eine Kampfmaschine. Er war jähzornig und rachesüchtig. Und man könnte es gar nicht anders sagen, er war eigentlich mordlustig. Wenn er sich von jemand gekränkt gefühlt hat, dann hat er die Person einfach umgebracht, meistens. Nicht immer. Für einen Brautpreis, er wollte jemand heiraten, hat er 200 Philister persönlich getötet und das dem Vater gegeben, also die Vorhaut muss, ja, auf alle Fälle, er hat persönlich 200 Leute getötet, nur um eine Frau zu heiraten. David schwört dem Saul im Namen Jahwes, dass er seine Nachkommen nicht töten würde, hat dann aber 2 Söhne und 5 Enkel den Feinden übergeben, damit sie sie abschlachten können. Sogar als er im Sterben lag, unterwies Solomon, er hat gesagt, du sollst Joab töten. Joab war der General, der Feldherr des Davids über viele, viele Jahre hinweg. War ihm treu, hat immer neben ihm gestanden, hat fast immer alles getan, was David wollte. Aber er hat 3-mal sich gegen den Willen Davids benommen. Also er hat zum Beispiel den Sohn Davids, den Absalom, abgemurkst, weil der sich gegen David rebelliert hat, und das wollte David nicht. Und da sagt er seinem Sohn Solomon, als er im Sterben liegt, ich will, dass du Joab abmurkst. Und dann hat er jemand versprochen, dem Shimei, der ihn mal verflucht hat, aber dem er auch versprochen hat, dass er ihn nicht töten würde, sagt er zum Solomon, den sollst du auch abmurksen. Was getan wurde. Ja, also David war rachesüchtig. Und dann hatte er noch Probleme mit seiner Lust. Seine Lust nach Frauen. Sofern wir wissen, als die Sache mit Bathsheba passierte, hatte er schon 6 Frauen und einen Haufen Nebenfrauen, Concubines, Konkubinen, und war in seinem Palast, sah runter auf die Stadt und sah diese wunderschöne Frau, die sich da badete. Und die Geschichte kennt die meisten von euch. Er ließ diese Frau zu sich bringen, schlief mit ihr, schwängerte sie und hat sie dann zurückgeschickt. Wollte, dass niemand von dem weiß, aber die Frau war schwanger. Das sagte sie ihm dann, teilte sie ihm mit durch irgendwelche Boten, und dann hat er den Mann, ihr kennt ja die Geschichte, den Judäer, hat er gebracht und hat gesagt, schlaf mit deiner Frau. Der verweigerte sich, das zu tun, und dann schickte er einen Brief mit dem Judäer zurück zur Front, dass Judäer getötet werden soll, was dann auch geschah. Und er wird dann vom Propheten Nathan konfrontiert. Ihr könnt euch vorstellen, er wollte, dass alles geheim blieb, dass niemand davon wusste, dass er jetzt diese Frau geschwängert hat. Die hat er dann geheiratet, hat dann noch ein Kind bekommen mit ihr, den Solomon. Auf alle Fälle wollte nicht, dass die Leute wissen, was passierte mit Uriah, aber es wurde alles öffentlich gebracht. Und jeder wusste Bescheid, was David gemacht hat. Wie hat er darauf reagiert, auf den Nathan? Er hat wirklich alles bereut. Aufrichtige, und vielleicht können wir zur nächsten gehen, bitte. Aufrichtige Reue und Umkehr. Eigentlich wollte ich den ganzen 51. Psalm auf die Folie, aber es ist viel zu lang. Aber man merkt, wenn man den 51. Psalm durchliest und am Anfang steht, das ist ein Psalm von David, den er schrieb, als Nathan ihn konfrontierte mit der Sache. Ja, auf alle Fälle, er hat wirklich alles bereut, hat um Vergebung gebeten und hat sein Leben zum Teil umgekrempelt, wenigstens in dieser Hinsicht. Mit seinen Problemen konnten Schlachtrosse und Schlachtwagen und eiserne Waffen einfach nicht helfen. Die Technologie kann uns als Menschen nicht besser machen. die Frage, die ich hatte, als ich das jetzt ja, durchgelesen habe und durchdacht habe, wie reagiere ich mit meinen menschlichen Problemen? Denn ich habe die, wie du auch. Ich habe Probleme mit verschiedenen Dingen, die ich euch nicht unbedingt sagen will. Und ihr habt Probleme mit gewissen Dingen, die ihr mir vielleicht auch nicht beichten wollt. Und wie gehe ich mit denen um? Widerstehe ich dem Bösen oder gebe ich einfach nach? Wie gehe ich mit meinen Sünden und meinen Verfehlungen um? Gebe ich diese zu oder entschuldige ich mich, mache einen Haufen Ausreden, sweep them under the carpet, wie sagt man das? Unter dem Teppich kehren, danke. Komme ich in Demut und Reue zu Gott und bitte um Vergebung oder verhärte ich mein Gewissen und bewege mich von ihm weg? Wie agiere ich? Die Technologie hat uns so viel ermöglicht. Wir können ins Weltall sehen, Galaxien und Sterne, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind. Wir können Kernkraft gewinnen. Wir können Krankheiten diagnostizieren. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Die Technologie kann uns Computer und Internet ermöglichen, aber auch immer tödlichere Waffen. Internetkriminalität, den Tod kann sie nicht besiegen. Wir haben Atommüll ohne Endlösung. Wir haben genügend Atomwaffen, dass unsere ganze Welt vernichtet werden kann. Uns fehlt es oft an Selbsterkenntnis. Wir sehen gar nicht, was in uns vorgeht. Wir sehen nur, was falsch ist mit anderen Leuten. Die Technologie kann vieles, aber sie kann nicht menschliche Gier, Egoismus, Stolz, Wut, Hass, Rassismus, Vorurteile, Heuchelei, Kriminalität, Korruption, Unterdrückung und des Weiteren korrigieren, überwinden. Sie kann nicht verhindern, dass sie nicht für böse Dinge benutzt wird, für chemische und biologische Waffen. Das Problem liegt nämlich nicht mit der Technologie, sondern mit uns. Mit mir, mit dir, mit anderen. Jesus hat gesagt, das Problem liegt eigentlich in uns, in unseren Herzen. Was rauskommt aus uns, was auch wie wir sprechen, was wir sagen, deutet darauf hin, was in uns nicht richtig ist. Albert Einstein betrachtete das Böse so tief in der menschlichen Natur verankert, dass man es nicht ausrotten kann. Es ist leichter, Plutonium als den bösen Geist des Menschen zu denaturieren. Ich glaube, das hat er sogar im Englischen gesagt. Das Problem liegt in der menschlichen Natur. Wir können Außergewöhnliches erreichen und dennoch voller Heuchelei, Zweifel, Selbsthass, Schuld, Angst und Bitterkeit, sagt man das, Bitterness? Bitterkeit sein. Und ich weiß nicht, was jetzt vorgeht in dir, ob du mit gewissen Dingen ja, dich rumschlagen musst. Das Problem liegt in der menschlichen Natur. Man sagt, dass wenn man alle Insekten auf der Erde vernichtet, würde innerhalb von 100 Jahren das Leben, wie wir es kennen, aufhören. Wenn man jedoch alle Menschen auf der Erde vernichtet, würde innerhalb von 100 Jahren alles andere gedeihen. Tja, der Grund für Klimawandel ist, warte mal, haben wir da? Genau, die menschliche Natur. Geldgier, Bequemlichkeit. Und es war ja komisch heute früh mit den großen Schneeflocken. Ich war um 6 Uhr wach und schaue raus und ich denke mir, was ist jetzt kaputt? Ende April? Ja, das ist der Klimawandel. Wir hatten am Anfang vom April hatten wir was 29 Grad und jetzt haben wir Schnee. Das ist der Klimawandel. Und die Schuld für den Klimawandel ist nicht nur Abholzung von Wäldern und die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, aber was dahinter liegt, und das ist Geldgier und Bequemlichkeit. Getrieben von der menschlichen Gier, beschleunigt von der Technologie. Und sogar jemand mit Gottes Glauben kann Böses tun. Meiner Meinung nach ist es nicht genug, dass ich sage, ich bin Christ und meine, dass meine ganzen Probleme damit verschwunden sind. Und ich deshalb alles richtig mache, das ist einfach nicht der Fall. Ich benötige immer wieder Einblicke in meine eigene Natur, meine eigenen Fehler und wie König David brauche ich Selbstkenntnis, Selbsterkenntnis, Erneuerung, eine Wiedergeburt und zwar nicht nur zur Zeit meiner wie sagt man, Bekehrung, sondern immer wieder mein ganzes Leben. Und das brauchst du auch, wenn du Christ bist. Wenn du nicht Christ bist heute, dann ist die Predigt nicht sehr wahrscheinlich interessant für dich. Du bist wahrscheinlich hier, weil dich jemand eingeladen hat und du denkst dir, über was spricht denn der überhaupt? Also diese Predigt ist eigentlich mehr für Christen, für uns Christen. Aber ich benötige, wie gesagt, Selbstkenntnis, Selbsterkenntnis, Erneuerung, Wiedergeburt, mein ganzes Leben lang. Denn es ist sehr wohl möglich, dass ich lange Zeit Christ bin und dennoch das Falsche tue. Und vielleicht hast du da auch ab und zu Probleme. Ich habe ein paar Fragen zum Nachdenken, will aber für uns beten. Und ich will, dass Gott dir einfach ins Herz redet, dass du ihn in dir sprechen lässt und vielleicht, dass du auch dieses Gebet mitbetest, wenn du willst. Heiliger Geist, wir wissen, dass wir als Christen dir widerstehen können. Wir wissen, dass wir dich betrüben können und dein Werk der Erneuerung in uns unterdrücken können. Das ist Realität. Wir können uns von dir abwenden, damit wir unserer menschlichen Natur nachgehen können. Aber ich will mein Leben nicht mehr so leben. Muss ich ganz ehrlich sein. Ich will das nicht. Wir brauchen dich, um uns zu verändern. Nur durch dein Werk in uns können wir deinem Willen befolgen. Geist des lebendigen Gottes, komm, gib uns Wahrheit, sprich in unsere Herzen, heilige uns, verändere uns, schenke uns neues Leben. Wir danken dir für die Frucht des Geistes, die du in uns entfachtest, wie auch die Gaben des Geistes, welche du uns schenkst. Und wir beten, dass du unsere Herzen brichst für das, was dein Herz bricht, dass du unsere Augen öffnest, um das Leid und die Not und die Einsamkeit zu sehen, die Menschen um uns, die es viel schwieriger haben, als wir damit leiden. Und schenke uns die Empathie und die Liebe, die uns zum Handeln bewegt. Komm, Heiliger Geist, komm. Wir wissen nicht genau, was das konkret für jeden Einzelnen von uns bedeutet, was damit geschieht. Aber du siehst, wo wir uns gerade befinden. Und wir bitten dich um deine Anwesenheit, deine Nähe. Wir bitten dich, unsere Herzen zu berühren. Wir bitten dich, unsere Augen zu öffnen, unser Leben zu führen. Komm. Heiliger Geist, komm. Amen.